Das ist Plattform Stories, der monatliche Plattform Engineering Podcast mit Jörg und Christina.
Herzlich willkommen zu unserer 7. Folge der Plattform Stories, schon die 7. Das ist unser Live-Video-Podcast hier aus unserem Studio in Frankfurt. Ja, schön, dass ihr dabei seid, heute auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat. Wir greifen sie dann gerne auch in unserem Gespräch auf. Und falls ihr später reinhört, schön, dass ihr uns mitnehmt ins Auto, zum Spülen, auf die Laufstrecke, zum Kochen, wo auch immer. Herzlich willkommen. Und wenn ihr schon dabei seid, vergesst bitte nicht, uns auf Spotify oder Apple Podcasts zu folgen. Das hilft unserer Arbeit hier sehr. So, jetzt geht's los. Ich bin Jörg, Geschäftsführer von MeshCloud, und neben mir sitzt die Christina, meine Co-Founderin.
Hallo.
Und ja, in der 7. Folge und die 2., in der wir einen Gast hier vor Ort haben, nämlich den Christoph. Hallo. Hi. Christoph ist Director Enterprise IT und Cloud-Plattform bei der DKB und heute bei uns in Frankfurt. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, hier in Frankfurt zu sein. Wollt morgen schon laufen? Ich finde es hier immer schön.
Sehr schön. Ja, alles klar, dann legen wir mal los.
Haben wir uns gar nicht getroffen beim Laufen.
Am Mainufer lang habt ihr eine schöne Strecke hier.
Stimmt. Ja. Gut, ja, zunächst wollen wir dich mal ein bisschen besser kennenlernen. In deinem Titel steckt es ja schon, Cloud-Plattform Enterprise. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wer bist du und was machst du bei der DKB?
Ja, ich bin seit 4, bald 5 Jahren bei der DKB. Hintergrund tatsächlich, komme ich eigentlich gar nicht so aus dem Cloud-Umfeld. Ich komme tatsächlich aus der Security, war früher SOC-Analyst, habe 3 Jahre lang Netzwerkverkehr auf Packet-Ebene auseinandergeklaubt, bis ich dann zur DKB bin. Habe dort das Security Engineering geleitet, habe jetzt vor so einem Jahr ungefähr die Domain Enterprise übernommen und ihre ursprünglich damals noch 9 Teams, mittlerweile sind es 13 Teams, mit einem sehr diversen Portfolio. Viele denken immer, wir machen hauptsächlich die Infrastruktur bei uns. Tatsächlich ist aber noch mehr dahinter. Ich habe mittlerweile auch die ganze Arbeitsplatz-IT übernommen. Ich habe dazu noch einen Haufen Teams, die kümmern sich um Enterprise-Applications, das, was man so braucht, um als Unternehmen zu funktionieren, worüber man gar nicht nachdenkt, dass eine Bank das ja auch braucht, so ziemlich alles irgendwie von Raumbuchungstools bis Rechnungslegungszeug, das irgendwie in SAP reingreift. Und dann eben die ganze Infrastruktur, Geräte. Wir reden heute natürlich über Cloud, aber ganz ehrlich, als Bank, wir brauchen Drucker, wir brauchen Scanner, wir brauchen Handys, wir brauchen Laptops. Neulich hat mir mal jemand gesagt, alles, was einen Stecker hat, ist irgendwie bei uns. Ich würde sagen, nicht alles, was einen Stecker hat, Kaffeemaschinen machen nicht, aber alles, worauf man Code ausrollen kann, wird grundsätzlich von einem meiner Teams irgendwie entweder provisioniert oder dabei entwickelt, dass man es selbstständig provisionieren kann und eben dafür gesorgt, dass die Bank arbeitsfähig ist, ohne dass man das als Kunde oder der Mitarbeiter das groß merkt.
Sehr cool. Schön, ja. 13 Teams ist ja auch eine ganze Menge. Die DKB ist ja recht bekannt als moderne Direktbank. Und wenn du jetzt mal so über eure Plattformstrategie nachdenkst, wie wirkt sich das aus oder wie zahlt das ein in eure digitale Kundenerfahrung?
Spannende Frage. Im ersten Schritt würde ich sagen, der Kunde merkt das gar nicht. Und das ist das Ziel. Kunden sollen sich nicht dafür interessieren, läuft jetzt unsere Anwendung auf einem Mainframe, auf einer VM, auf der Cloud. Die Kunden kümmern sich am Ende um Datenschutz, sie kümmern sich aber auch um Frontend, um Funktionalität. Und wir haben in der Bank tatsächlich mehrere Plattformen, die wir grundsätzlich benennen. Wir haben natürlich grundsätzlich den Standard, auf dem allem aufbaut. Das ist das, was unsere Cloud-Plattform ist, nennen wir Standard Operation Plattform, SOP. Als Grundlage für alles, was wir selbstständig entwickeln, aber auch teilweise eingekaufte Software, die wir containerisiert oder als Images bekommen, die wir darauf ausrollen. Aber wir haben auch andere Plattformen. Wir haben eine API-Plattform, um den Standard intern zu schaffen. Wir haben eine Fraud-Plattform, um quasi standardisiert unsere Fraud-Prüfung zu nehmen. Das heißt, wir haben als Bank allgemein die Plattform-Idee immer wieder aufgegriffen, weil wir gemerkt haben, mit so einem breiten Portfolio braucht man einfach was, worauf man aufbauen kann. Und für mich ist eine Plattform immer erstmal die Basis, auf dem allen anderen läuft. Und deswegen ist gerade bei der Standard Operation Plattform die grundlegendste aller Plattformen, auch alle anderen unsere Plattformen laufen am Ende auf der Standard Operation Plattform. Das ist quasi, warum wir das machen, damit alle Teams, alle Kunden quasi das gleiche Erlebnis haben, dass das die gleiche Qualität hat, die gleiche Compliance ohne dass es spürbar ist. Egal, ob du DevOps bei einem Frontend-Team bist oder eine API entwickelst, das sollte immer das gleiche Erlebnis sein und so niedrig wie möglich als Einstieg einfach sein.
Ja, wir haben uns ja in der Vergangenheit schon ausgiebig auch mit eurer Standard Operating Plattform beschäftigt. Und deswegen jetzt natürlich meine erste Frage an der Stelle, auf die ich sehr gespannt bin. Was ist denn die Vision hinter eurer SOP?
Ja, also hatten wir einen tollen Workshop mit euch. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. War auch mal wirklich gut, das zu challengen. Was ist unsere Vision dahinter?
Also uns auch sehr.
Hat wirklich Spaß gemacht. Aber die ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil wir haben die Plattform, die ist historisch gewachsen teilweise. Deswegen ist immer wieder wichtig für die Teams, dass sie wissen, wo es hingeht, aber auch für uns einfach damit auseinanderzusetzen. Wir haben gemeinsam am Vision Statement gearbeitet, aber ohne das jetzt einfach eins zu eins zu zitieren, ist wichtig. Die wichtigen Punkte der Vision ist kognitiver Load für die Entwickler, DevOps, Engineers zu reduzieren. Mhm. Provisionierung von Infrastruktur seamless und so einfach wie möglich gestalten. Und wieder gesagt, Compliance, Security by Default mitzuliefern, damit eben auch wieder, um diesen Cognitive Load zu minimieren, sich der Engineer darüber keine Gedanken machen muss. Und meine Vision ist, dass wir Stabilität, Compliance, Security mit eben einem niedrigen Aufwand wie möglich an alle unsere Produktteams ausliefern können und quasi eine seamless Experience einfach über alles hinweg garantieren können und auf alle unsere Needs eingehen, ohne dass der Kunde das merkt.
Ja, also ich erkenne viele Themen wieder auf jeden Fall. Nee, was mich interessiert ist, wann war denn so dieser initiale Punkt oder dieser Auslöser, wo ihr gesagt habt, wir müssen jetzt hier eine Plattform bauen oder wir wollen das? Weil, also wo hat es wehgetan vielleicht auch an der Stelle und was war dann der Antreiber oder der Punkt, wo auch die Entscheidung fiel? Das ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Ja, tatsächlich hat es lange, oder nicht lange, aber eine Weile angefangen, bevor ich überhaupt bei der DKB war. Wer Kunde bei uns bei der DKB schon war oder länger ist, weiß, wir haben irgendwann unser gesamtes Banking, unser ganzes Portfolio der Apps und alles umgebaut. Wir hatten früher eine klassische Anwendung, die war ein Monolith, die lief auf insgesamt 50, 60 Servern, statisch verteilt. War keine moderne Architektur und wir haben ein Projekt gestartet, so ungefähr 2019, wo wir gemerkt haben, wir müssen unsere Architektur anpassen an das, was die Anforderungen sind, Mikroarchitektur bauen. Und da kam es als erstes auf, was ist denn die Technologie, dass das überhaupt skalieren kann? Und da ist man ziemlich schnell damals war Kubernetes noch relativ neu, vor allem im Bankenumfeld nicht sehr verbreitet, ist man aber relativ schnell dann auf Kubernetes gekommen. Aber Kubernetes ist komplex. Kubernetes ist ein Abstraktionslayer, der hilft eben die Skalierbarkeit für uns zu garantieren, aber eben den nicht jeder Entwickler, jedes Team von sich selbst aus liefern kann. Und wir haben damals noch bei einem Dienstleister im Rechenzentrum erstmal angefangen, eine Kubernetes-Umgebung uns bereitstellen zu lassen, aber haben relativ früh auch angefangen, unsere Entwicklungsumgebung in der Cloud selbst zu betreiben. Und da haben wir auch gemerkt, dass eben um diese Entwicklungsumgebung gut bereitstellen zu können, müssen wir dafür sorgen, dass sich nicht jeder sein eigenes Ding zusammenklickt, sondern dass wir quasi eine Umgebung haben, die replizierbar ist, die von Dev, QA und Prod immer wieder sich selbst widerspiegelt, dass quasi QA aussieht wie Prod, sonst kannst du effektiv keine Tests machen. Und da sind wir relativ schnell auf gewisse Grundkonzepte einfach gekommen. Wir wollen GitOps machen, wir haben uns dazu entschieden, zum Provisionieren von Infrastruktur Crossplane zu verwenden und dadurch ist die gesamte Plattformidee entstanden und hat sich weiterentwickelt, weil wir diese Technologien gefunden haben, die für uns richtig gut funktionieren, aber ohne eine richtige Plattformidee funktioniert das am Ende nicht. Zu viel Komplexität und daher.
Das zusammenzuhalten dann wahrscheinlich ist dann die Herausforderung. Ne? Ja. Fokussieren wir doch mal, weil du hast ja auch gesagt, ne, diese Cognitive Load ist ganz wichtig. Wo ist denn dann da dieser Punkt oder wie schaut ihr da drauf, diese Developer Experience dann zu verbessern? Also was ist da, wo kommen da die Themen zusammen? Welche Themen spielen da auch aus deiner Sicht vor allem die größte Rolle?
Ist viel. Also ich finde es unglaublich spannend, in die Richtung zu gehen, wie kannst du tatsächlich mit deinen Nutzern interagieren? Weil es ist spannend. Als Bank, wir haben 5,5-6 Millionen Kunden. Wir können einfach einen Survey rausschicken, wir können Testkunden einladen, die mit Kameras beobachten. Wir haben da sehr viel User Research, den wir tatsächlich betreiben. um unsere Usability quasi zu ergründen und quasi UX-Erfahrung zu sammeln. In der Plattform ist das schwerer. Developer antworten nicht gerne auf Questionnaires. Sie wollen jetzt auch nicht dauernd ein One-on-One mit irgendwie einem PO machen, um rauszufinden, wie benutzt man die Plattform am besten. Feedback kriegen wir teilweise nur in Tickets, irgendwie in einem Kommentar. Also da müssen wir wirklich sehr aktiv mit unseren Nutzern auch in den Austausch gehen. Deswegen
ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema, dass sich die internen Nutzer gar nicht so leicht als Kunden auch verstehen.
Ja? Absolut. Die gerade mit dem Mindset, eine normale Firma, da ist Infrastrukturbetrieb ist eine eigene Abteilung, muss man sich gar nicht drum kümmern, was Infrastruktur ist. Also braucht ja niemand. Also es läuft halt irgendwo, ich klicke irgendwo mir in einem Portal eine VM zusammen, irgendjemand baut mir die dann, gibt mir irgendwie meinen SSH-Key und dann kann ich das da ausrollen. Und wir haben tatsächlich auch konzeptionell ganz viele Sachen verbaut in unserer Plattform oder in unserer gesamten Struktur. Wir sagen ganz klar, you build it, you run it. Das heißt, wenn du eine Applikation aufbaust, bist du auch für die Infrastruktur, die zugrunde liegt, verantwortlich. Das heißt, wir auch als Plattformteam, wir betreiben gar nichts wirklich. Also wir betreiben 1-2 Cluster. Aber grundsätzlich, der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, für das, was er nutzt.
Also ihr betreibt keine Anwendungen, meinst du?
Dann? Gar nichts darunter. Also Wir stellen auch tatsächlich für Kubernetes, also im Cluster, wir stellen da Templates bereit oder im Crossplane eben Compositions. Mhm. Wir haben große geteilte Cluster, die mehrere Anwendungen nutzen. Und Kubernetes funktioniert am besten at scale. Also für kleine Anwendungen lohnt es sich nicht, einen ganzen Cluster laufen zu lassen. Deswegen machen wir ein bisschen Betrieb, wenn es darum geht, die Nodes zu updaten und so. Aber grundsätzlich so einen richtigen Betrieb, wo du einfach sagst, okay, jetzt müssen wir Patching oder so machen, müssen wir gar nicht machen, weil die Plattform ist durchautomatisiert. Das ist die Idee. Unsere ganze Plattform ist Code. Also meine Cloud-Engineers, die schreiben Code am Ende vom Tag, den ganzen Tag. Und die Interaktion, und eben auch da wieder, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also die Interaktion ist erstmal immer Code, ein YAML-File am Ende, so einfach wie möglich, aber noch was der Entwickler originär kann, also einen YAML-File in Git reinpushen, das machen sie gern. Man kann immer drüber diskutieren, kann man noch ein Frontend davor bauen, irgendwie bietet ihr ja aus Meshcloud auch an, eine Frontend-Lösung. Aber bisher funktioniert es tatsächlich am besten, wenn im normalen Entwicklungsworkflow einfach mehr Code pushen macht dem Entwickler nichts, weil das ist die Arbeit, die sie den ganzen Tag machen. Und da muss man halt dafür sorgen, dass das File, mit dem der Entwickler interagiert oder der DevOps interagiert, so leicht wie möglich ist. Und das bietet, was sie an Features brauchen, aber eben auch nicht irgendwie unnötig viele Fragen stellt. Und das ist ein langer Prozess. Das ist Erfahrung natürlich unserer eigenen Entwickler, aber auch Product Owner, die wirklich viel Zeit rein investieren müssen, festzustellen, was brauchen die Nutzer. Und das ist anstrengend, würde ich mal sagen. Das ist nicht leicht.
Ist ja auch ein großer organisatorischer Wandel, weil dieser Plattform-Engineering-Ansatz ja auch bedingt, dass sich die Rollen neu aufteilen. Ne? Also ich arbeite anders zusammen. Du hast ja den klassischen Infrastrukturbetrieb angesprochen, wo, glaube ich, auch oft dann ja so ein, okay, jetzt schmeiße ich es über den Zaun, ne, das ist ja der Klassiker. Und dann, wenn es Probleme gibt, melden die sich schon so in der Art. Ne? Ja. Und das ist der Punkt, wo mich jetzt interessiert, was hat denn das dann organisatorisch auch ausgelöst? Also habt ihr da auch hart Teams verschoben oder wo gab es auch Reibungen, weil es nicht mehr gepasst hat und wo ihr das verändern musstet?
So, tatsächlich intern in meiner Domäne, was ganz aufgefallen ist, wir mussten wachsen. Also man hat angefangen ursprünglich, das, was jetzt die SOP ist, was effektiv durch 7 Teams gemanagt wird, eventuell auch bald 8, war ursprünglich mal ein Team. Stellenweise 2, aber war ursprünglich so ein großes Team, das irgendwie hieß Cloud Automation, die haben alles gemacht. Die haben GitOps gemacht, die haben Kubernetes gemacht, die haben Testautomatisierung mit betrieben. Und es wurde immer größer und größer und dann hat man irgendwann angefangen zu teilen. Dann hat man irgendwo Linien gefunden, wo man irgendwie das Team sinnvoll teilen kann.
Die möglichst geschickt zu finden, ist ja die Kunst der
Organisation. Genau, und dann quasi auch die Produkte innerhalb des Produkts zu definieren. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Team, das nennen wir Container. Die kümmern sich quasi mehr oder weniger den ganzen Tag nur, läuft Kubernetes. Wie funktioniert das, dass der Kunde quasi seamless auf Kubernetes ausrollen kann? Die kümmern sich dann natürlich irgendwie, auf welcher Version sind wir gerade von EKS oder solche Dinge müssen die natürlich dann machen, aber eben die schreiben mehr oder weniger die Compositions, den Code, der am Ende unser Kubernetes provisioniert oder wie man damit interagiert. Ich habe ein Team, die kümmern sich nur um Middleware. Die betreiben oder bieten mehr oder weniger Kafka einfach an. Und dann hat man auch gemerkt, das ist ein zusätzlicher Load, das an die einzelnen Teams zu geben. Es ist leichter, wenn wir ein zentrales Kafka anbieten, aber über Code kannst du dir selber deine Topics anlegen lassen. Und geben wir auch noch ein Template bereit, stellen wir noch ein Template bereit, der DevOps füllt das aus und dann funktioniert das. Auch andere Themen wie Netzwerk, Cloud Networking ist unglaublich komplex. Mhm. Vor allem, wenn man sich langsam vom Dienstleister-Lock oder vom Vendor-Lock-in befreien will und Dinge selber bauen will. Man kann sehr viel selbst tun, aber es ist komplex. Es ist schwer auf unserer Seite, aber dadurch, dass wir uns mehr Arbeit damit machen, wird es leichter für den Kunden.
Mhm. Und mit Kunden, die Entwickler dann...
Genau, für den Nutzer am Ende. Ja. Deswegen, Kunde ist immer schwer, Kunde ist am Ende der Endkunde. Deswegen meistens sage ich lieber Nutzer, hast recht. Macht es leichter für den Nutzer und der Kunde merkt davon am besten gar nichts. Aber genau, also das sind die Sachen. Also die Teams effektiv diese Aufteilung zu finden, wo ist der realistisch gute Schnitt, dass die Teams noch agil sind, dass die ihr Produkt verantworten können. Und aber gleichzeitig auch, dass es nicht komplett aus dem Ufer läuft, dass ich irgendwie auf jedes kleine Thema drei Leute raufwerf, sondern dass ich wirklich noch Teams haben, die kohärent sind, die zusammenarbeiten, die Kapazitäten haben, auch eine Rufbereitschaft zu stemmen. Weil effektiv, um eine Rufbereitschaft zu stemmen, brauche ich 5 bis 7 Leute in einem Team. Und das ist eben die Herausforderung. Also das war wirklich der organisatorische Wandel bei uns in der Plattform oder in Enterprise, der nach und nach stattgefunden hat. Wir sind an einem sehr guten Punkt, also wahnsinnig gutes Personal. Also wirklich, ich bin überzeugt von allen, die wir haben, weil wir auch eben so eine starke Plattformidee haben, weil wir eine Vision dafür haben, ist es auch leichter, Leute dafür an Bord zu bekommen. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich die Entwicklungsteams, die Product Teams. Die mussten lernen, integrierte Teams zu sein. Mhm. Früher warst du ein Entwicklerteam, dann hast du es rübergeworfen ans QA-Team, dann haben die es zurückgeworfen, haben gesagt, ja, Test failed, mach nochmal. Dann ging es irgendwann ans Operation-Team und dann hieß es, ja, betreibt halt mal diesen Code irgendwie und dann haben alle nicht miteinander geredet. DevOps ist keine neue Idee mehr, ich glaube, jeder hat es schon gemacht, deswegen, aber das müssen die Teams lernen. Also das wirklich, ihr habt die Ende-zu-Ende-Verantwortung von der Applikation, die ihr schreibt, über die Infrastruktur, die ihr schreibt, die Tests, die Security, die Compliance, das liegt alles bei euch. Und das war eine Lernkurve. Also wir merken es gerade, explizites Beispiel, das wir einfach haben, Datenbanken. Verdammt komplexes Thema. Datenbanken machen wir, seit wir Computer haben, mehr oder weniger gefühlt. Aber einem DevOps noch zusätzlich die Aufgabe zu geben, kümmere dich noch du um die Datenbank. Und dann hast du dann da eine Datenbank. Ja. Terabyteweise Daten, ja, tausende
Anrufe. Ja, genauso, ne? Da brauchst du ja auch gute Skills, um zu wissen, genau, was du tust.
Absolut, genau. Und bei Datenbanken ist uns irgendwann aufgefallen, dieser Skill-Gap, die es einfach noch gibt, die können wir aktuell nicht erwarten von den einzelnen Teams. Deswegen haben wir explizit ein Expertenteam nochmal, bauen wir für Datenbanken auf, das sich nur darum kümmert, dieses Upskilling mit zu betreiben und eben Consulting anzubieten, weil wir eben aus der Plattform heraus gemerkt haben, das ist ein Need für unsere Nutzer. Und das ist eben das Wichtige für uns auch als Plattform. Was braucht denn der Nutzer effektiv, um unsere Plattform zu betreiben? Und wir haben festgestellt, Datenbanken ist einfach ein Gap. Dann bauen wir dafür ein Team auf, dann investieren wir da rein. Weil am Ende Datenbanken ist das, wo die Kundendaten drin sind, womit auch unsere Applikationen natürlich immer wieder interagieren müssen. Und das war dann das Wichtige. Und das sind wir in dem Sinne auch einfach offen, die Plattform eben an das, was gebraucht wird, anzupassen.
Total spannend, da hätte ich ja nochmal eine Rückfrage, weil die Produktteams, hast du ja so ein bisschen beschrieben, haben ja dann in einem gewissen Grad auch mehr Verantwortung übernommen jetzt in diesem Plattformmodell, mussten sich eigentlich mit diesem Gedanken auch erstmal anfreunden von ich habe diese Ende-zu-Ende-Verantwortung und I build it, I run it. Wie habt ihr das unterstützt? Also was habt ihr vielleicht, oder hast du einen Trick, den du quasi hier der Audience noch mitgeben kannst, so wie... ja, wie empower ich diese Teams, auch diese Verantwortung zu übernehmen oder ermutige die, das in Anspruch zu nehmen und da wirklich sich auch selbst in der Pflicht zu sehen, diese Verantwortung zu tragen, auch für den Betrieb der Anwendung?
Das ist eine super spannende Frage, weil, also ich will da gar nicht sagen, dass wir hier jetzt perfekt sind, dass wir das alles gelöst haben.
Klang aber schon ganz gut. Wir sind,
also, natürlich, wenn man uns fragt, wir sind die beste Bank, die es gibt, die anderen können alle. Nein, also... Es ist eine Reise. Also man kann nicht erwarten, man hat jetzt so ein Konzept, ruft das aus und dann fängt der Kreuzzug Richtung You Build It, You Run It an, sondern es ist wirklich eine Reise. Und eine Sache, und das ist jetzt mein Management-Speak hin und wieder, aber ich glaube, man muss einfach seinem Personal vertrauen, den Leuten, die man einstellt, das sind die besten Leute, die du dafür hast und bessere gibt's nicht. Aber sie müssen dafür auch befähigt sein. Also wenn du einen DevOps hast, der komplett außerhalb dessen ist, was er oder sie betreiben kann, dann kann der natürlich auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ganz Wichtige für mich war tatsächlich, was ich auch gemerkt habe, so aus Management-Sicht muss man diesen Rückhalt immer mitgeben, sozusagen. Klar hat jedes Team eine Verantwortung, aber am Ende wird die Verantwortung von Verantwortungsträgern getragen. Und das sind halt Leute wie ich im Management, das sind eventuell auch der Vorstand, die teilweise bei uns im Bankenwesen, die haften ja dafür. Also das ist, ich sag jedem Entwickler, ihr habt eine Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass ihr deswegen jetzt, also ist immer noch arbeitsrechtlich geschützt und alles. Das heißt, man muss ihnen diese Sicherheit geben, sich innerhalb dieser Verantwortung auch zu verstehen, dass, wo die Verantwortung wieder aufhört. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe für ein Team und sage, Mut zur Lücke, hier akzeptieren wir ein gewisses Risiko für die Stabilität oder so, dass der DevOps-Entwickler das auch versteht, das ist okay. Und das muss nicht aus denen rauskommen, sondern es muss aus einer Kultur rauskommen, die man bauen muss. Und die fängt von oben an. Und die fängt damit an, dass man Leute hat, die Experience haben, die auch das Selbstbewusstsein haben, das zu tragen. Und wie gesagt, das muss man dauernd coachen, das muss man auch Leute mit abholen für. Aber wie gesagt, es ist eine Reise. Es fängt nicht von 0 auf 100 an, sondern wie gesagt, man muss dann auch drauf eingehen, was sind denn der Need? Wir haben jetzt, wie gesagt, das Datenbankbeispiel ist super. Wir haben gemerkt, da gibt es ein Need, die Leute fühlen sich noch nicht sicher genug. Dann hilft es nichts, denen immer wieder zu sagen, aber ja, aber ihr seid verantwortlich, macht doch mal. Nee, dann muss man wirklich sagen, hey, dann sorgen wir dafür, dass ihr dazu in der Lage seid. Entweder müssen wir unsere Interaktion mit den Datenbanken vereinfachen, wir müssen die Dokumentation vereinfachen und verbessern. Das sind alles Sachen, die wir machen. Aber jetzt
kurz die Plattform bauen. Dann.
Genau, man macht einfach so mal Plattform-Schnips, dann ist er da. Nee, aber das sind die Sachen, die du machen musst. Und genau dafür ist die Plattform da, diese Verantwortung leichter zu machen. Dass es nicht mehr schwer ist, die Verantwortung wahrzunehmen, weil dann können sich die Leute auf das fokussieren, worin sie gut sind. Und das ist in der Regel Applikationen bauen. Und mehr sollen sie ja gar nicht machen. Also ich will nicht, dass sie jetzt irgendwie die großen Manager werden, dass die den ganzen Tag Governance machen müssen, sondern sie sollen das machen, wofür ich sie bezahle.
Ja, ich finde das halt auch den spannenden Aspekt. Wir begleiten das jetzt ja auch schon eine Weile in vielen großen deutschen Unternehmen hier, diese Reise. Weil letztendlich, was wir immer wieder gesehen haben, du musst halt du hast ja klassisch die Themen so über die Organisation verteilt und die jetzt einzusammeln, also andersrum zu scopen sozusagen, also sprich für jedes Projekt, für jede Applikation alle Aspekte zusammenzuziehen und in ein Team zu packen. Das ist ja schon eine große Veränderung, ne? Das im Groß ins Kleine. Und dann macht es auch total folgerichtig Sinn von der Entwicklungsgeschichte, ja, dann zu sagen, okay, irgendwie müssen wir das aber so verpacken, dass das Team überhaupt in der Lage ist, es zu nutzen. Und dann sind wir ja bei den Plattformen an der Stelle. Also das finde ich jetzt auch nochmal schön, wie die Story, die du erzählt hast, von euch auch da reinpasst. Ja. Mhm. Also schöne Story dazu. Ja. Du hast ja auch jetzt schon erzählt, Mitarbeiter mitnehmen und die einbinden ist wichtig an der Stelle. Hast du vielleicht noch andere Erfahrungen, die du teilen möchtest, wo du sagst, das hat richtig gut funktioniert? Oder was war so ein harter Blocker, wo ihr lange dran geknabbert habt und irgendwo noch Learnings, die wir teilen können?
Also dazu muss man immer sagen, ich komme eigentlich aus einer normalen Dienstleisterunternehmen, aber wenn man erstmal im Bankenwesen drin ist, man merkt, Banken sind immer noch speziell regulierte Unternehmen. Wir sind manchmal Öltanker, wenn es darum geht, uns zu steuern. Deswegen tatsächlich die Blocker, das technische Personal, sobald du das aufbaust, genau das, was ich gesagt habe, die Fähigkeiten haben, das Vertrauen auch darauf haben, das war dann gar nicht mehr das Schwere. Die Governance-Struktur, die dahinter hängt, die Compliance, die IT-nahen, also wir nennen das in dem Bankenwesen, haben wir immer das, die First Line of Defense, quasi die Leute, die so ausführende Funktionen da haben, irgendwie die IT-Governance, die IT-Security oder so. Aber da kommen noch, wir haben Three Lines of Defense in den Banken etabliert. Dann gibt es die Second Line, das ist so die Informationssicherheit, die eher auf regulatorischer Ebene dahinter ist, denen das zu erklären, was wir machen. Damit die in ihren Strukturen überhaupt in der Lage sind, mit dem zu interagieren, was wir machen. Und dann gibt es noch die Third Line of Defense mit einer Innenrevision und sowas, die uns ja dann dauerhaft prüfen müssen. Mhm. Hat neulich eine interne Prüfung. Wir werden als Banken, wir prüfen uns dauernd selbst, damit wir unsere Compliance wirklich garantieren können. Und wir haben spezialisiert, deswegen auch Prüfer uns eingestellt in der Innenrevision, die IT-Background haben, die Entwickler waren, die irgendwie einen Betriebs-Background haben. Aber selbst denen zu erklären, wie das Konzept funktioniert, da geht halt schon mal eine Stunde Meeting drauf, einfach wirklich den Architektur, Konzepte, Technologie wirklich so leicht wie möglich näher zu bringen, weil das merke ich manchmal gar nicht, wenn ich jetzt anfange, irgendwie über Storage und solche Sachen zu reden. Für mich ist das ganz normal, aber wenn man den ganzen Tag quasi eher in einem Bankenumfeld dran ist und prüft man IT im anderen, aber im nächsten prüft man einen Kreditprozess, das ist Cognitive Load, der noch extremer ist. Und das ist tatsächlich nochmal die Hürde, die man auch als Finanzinstitut überwinden muss, aber auch gleichzeitig wahnsinnig spannend, weil es ist die Realität am Ende. Also die meisten Leute sind leider immer noch nicht in der IT oder glücklicherweise, also je nachdem.
Ja, je nachdem auch wo.
Genau, also die meisten Leute interagieren mit Computern, aber müssen jetzt nicht dafür sorgen, dass sie funktionieren. Und diesen Reality-Check hin und wieder auch zu haben, für seine Plattform, für das, was man baut, das ist wahnsinnig wichtig. Weil nur dadurch weiß man überhaupt, was man macht und wird auch hin und wieder mal gechallenged in dem, was man da überhaupt macht. Kann ich das überhaupt erklären? Also,
ja.
Muss ich jetzt Kubernetes bis ins letzte Detail erklären? Nee, aber zumindest jemand erzählen, dass so ein Pod existiert halt nicht lange. Also der kann halt kommen, der kann wieder gehen. Brauche ich dafür jetzt eine Asset-ID in der CMDB, damit der Prüfer die einzeln prüfen kann? Sage ich, ja, nee, halt nicht. Also früher, klar, eine VM konntest du dann überprüfen auf deine Sicherheitsscans, aber jetzt musst du halt den Code scannen anstatt den Pod, oder musst du nicht mehr den Pod scannen, sondern kannst du halt im Code schon den Scan durchführen. Solche Sachen muss ich dann dem Prüfer erklären. Wir sind compliant. Wir können es aber nicht nachweisen, wie wir es früher gemacht haben. Wir müssen unsere Prozesse. Und das war wirklich die große Herausforderung. Nicht die IT oder teilweise die IT, aber dann wirklich das ganze Backoffice, das, was man gar nicht dran denkt. Das sind die Herausforderungen.
Ja, cool. Also auf jeden Fall ein spannender Einblick, weil das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Aber die Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen. Wenn du erklärst, was du tust, dann ist das immer so ein Check auch auf die eigene Klarheit hin. Ne? Also wie gut klappt das? Wie einfach kannst du es machen? Wie gut hast du es selbst verstanden? Und wo ist denn vielleicht auch noch so ein bisschen Nebel, was vielleicht noch auch noch mal Gedanken braucht? Ne? Das ist dann auch immer ein guter Check natürlich. Ja, vielleicht zu dem Blog noch eine Frage. Wenn du jetzt, also jede Organisation hat ja ihren Pfad, ihre Geschichte. Wenn du jetzt sagst, eine ideale Organisation oder was würdest du Organisationen empfehlen, die selber auch Richtung Plattform gucken oder das machen, was so die wichtigsten Sachen sind, also mal ganz frei von eurer eigenen Geschichte, aber aus der Erfahrung, die du hast, was würdest du denen empfehlen, was so für den Erfolg, für eine erfolgreiche Plattform, worauf die schauen sollten?
Das ist eine super Frage, die einfach mit so it depends beantwortet werden muss. Also ich glaube, das Wichtige ist, und für uns, wir haben Technologien entdeckt, die sind für uns das Richtige, weil wir müssen auf Scale funktionieren, wir müssen eine verbreitete Verfügbarkeit darstellen für Kunden, die Deutschland, aber auch weltweit aktiv sind. Da haben wir unsere Plattform drauf ausgelegt und ich würde jedem empfehlen, fangt mit dem Need eures Endnutzers an. Was ist euer Nutzer? Niemand muss eine Kubernetes-Plattform aufbauen, der 20 Nutzer alle in Baden-Baden hat. Das ist nicht nötig. Dafür reicht eine VM, die ihr irgendwo euch bei Amazon oder sonst irgendwo klickt. Aber fangt damit an. Was wollen wir als Outcome liefern, bevor wir wirklich anfangen, eine komplexe Plattform zu bauen? Die Plattform in sich selbst muss so einfach wie möglich sein, damit sie das liefert, was auch dann gebraucht wird überhaupt. Ich finde das wahnsinnig wichtig für Unternehmen, die at scale funktionieren müssen, dass wir wirklich uns die Komplexität aufhalten, damit der Nutzer und der Kunde es nicht merkt. Aber wir müssen nicht die Komplexität bewältigen, die der Use Case gar nicht vorschreibt. Und deswegen, wir fangen gerne an, auch als ITler, wir fangen hin und wieder einfach an, gern mit der Lösung zu denken. So, ich habe neulich diese coole Lösung gesehen. Ich habe neulich mit jemandem von Red Hat geredet, die haben coole Sachen in Kubernetes verbaut oder mit jemandem in Google geredet, die haben ganz coole Ideen gehabt. Ich will das unbedingt mal benutzen. Kannst du in deinem Home Lab machen. Der Kunde will die einfachste Lösung. Niedrige Latenz, der will ein Frontend, das funktioniert, aber dafür brauchst du keine Komplexität aufbauen. Weil das führt nur zu Incident, das führt nur zu Problemen am Ende, das macht Maintainability niedrig. Und wenn du deine Plattform planst, fang immer damit an, was ist das Outcome? Was ist die Delivery, die wir am Ende haben? Und das ist tatsächlich dieses Produktdenken in der Plattform auch zu machen. Und das Produktdenken nicht nur, okay, was braucht jetzt mein Entwickler? Weil der Entwickler will auch cooles Zeug haben. Den interessiert es auch am Ende nicht. Die hören dann so, oh cool, ihr benutzt, wir benutzen Crossplane, wir haben ganz viele DevOps, die finden das ganz spannend, weil sie es halt auf Produktion mal benutzen wollen. Ist aber komplex. Ist das jetzt die richtige Lösung, eine statische Netzwerkkomponente aufzubauen? Wahrscheinlich eher nicht. Da reicht auch Terraform, weil das Ding steht einmal und dann steht's. Aber für unsere Applikation brauchen wir diese Komplexität, weil das eben so distributed environments sind. Und da wieder diese Überlegung, wenn du deine Plattform baust, immer wieder darauf zurückzukommen. Das würde ich jedem empfehlen und das auch immer wieder zu challengen. Auch zu akzeptieren, hey, wir haben da jetzt 3 Jahre lang dran gebaut. Es ist eventuell nicht mehr die richtige Lösung. Zeiten haben sich geändert. Ich finde, das ist wirklich das, was ich jedem empfehlen kann. Challenged euch da, was ist das Outcome und nicht einfach nur, was ist der Output.
Ja, cool. Also kurz für mich zusammengefasst. Also vom User her denken, klar, ne, produktseitig draufschauen, was braucht der User, welche Use Case hat er und dann die Technologie auswählen und dem Aspekt, wie es möglichst einfach, natürlich immer auch mit dem Auge, wo soll das Ganze hingehen, ne?
Genau.
Oder kann es hingehen. Ja. Ja. Ja, super, okay. Dann weiß ja jeder Bescheid.
Ich finde es auch bemerkenswert, wie oft du schon Kunde gesagt hast in diesem Gespräch. Schön, das deutet dafür dazu, dass dass ihr da tatsächlich einen sehr großen Fokus drauf habt, dazu hört und letztlich Dinge baut, die für den Kunden, für euren Plattformkunden wichtig sind. Eine Frage, bevor wir nochmal in so die Historie reingehen. Ihr habt ja eine recht große Umstrukturierung dann auch vorgenommen, ne? Gerade wenn du sagst, auch im Bereich Governance Compliance musste es viele Veränderungen geben, beziehungsweise auch dieses Verständnis erstmal aufgebaut werden von was heißt hier eigentlich Plattform und wie operieren wir. Würdest du euren Ansatz eher so als Top-Down oder als Bottom-Up beschreiben? Also wo kam diese Saat her zu sagen, wir machen eine Plattform? Weil wenn ich so großflächig umbaue, ist natürlich wichtig, dass ich auch ein Management-Mandat quasi mit habe, was mir erlaubt, auch in diese anderen Bereiche mit reinzugehen. Und ich kann nicht nur aus der Technologie heraus agieren, sondern brauche ja letztlich den Rückhalt. Wie hat das bei euch angefangen?
Ich als Manager selbst will ich ja immer den Credit dann nehmen. Wir machen ja alles, die anderen haben alle keine Idee. Nein, also tatsächlich sind wir allgemein, auch wenn wir über Strukturen reden, wir probieren, wenn es um Change geht, immer top-down und bottom-up zu kombinieren. Auch wenn es um unsere Jahresplanungen und so geht, das sollte immer aus der Reihe kommen, die am meisten Ahnung haben. Und ich würde tatsächlich sagen, in fast jedem Unternehmen hat Management, also Entschuldigung, als Geschäftsführer tut mir leid, aber Management hat erstmal am wenigsten Ahnung von dem, was tatsächlich passiert. Man kriegt Snippets mit, deswegen muss eine Grundidee auch für die Plattform, für die Technologien, die eingewendet werden, müssen am Ende aus den tatsächlichen Teams kommen. Bei uns, wir hatten und wir haben auch immer noch wahnsinnig engagierte Engineers, die sich wirklich mit den Technologien auseinandergesetzt haben, unsere Architekten, die haben diese Ideen quasi gebracht. Also die Technologien, die wir einsetzen, hier vorher zum Beispiel Crossplane angesprochen, Kubernetes, die kamen aus Überzeugung unserer Engineers, dass das die richtige Lösung für unsere Probleme sind, für unsere Use Cases. Und am Ende muss man das Management überzeugen, damit das Management dann wieder so tun kann, als wäre es ihre Idee gewesen.
Das muss ich jetzt nochmal einhaken. Nee, weil ich habe da nämlich auch eigene Beobachtungen und das finde ich ganz spannend, weil ihr habt ja 5.000 Mitarbeiter, glaube ich.
Ungefähr,
ja, genau. 5.000. Genau, wir ein paar weniger so. Und das ist aber ähnliche Prinzipien, denke ich, weil was ich auch festgestellt habe, ist krass, ich weiß nicht, da hast du völlig recht, was im Einzelnen passiert, aber jeder Einzelne weiß auch nicht, was sonst bei allen anderen so passiert.
Genau.
Ne? Du musst das irgendwie so austauschen, aber du kannst auch nicht ständig über alles reden, aber du musst es so austauschen, dass die wesentlichen Informationen ausgetauscht sind. Und ich habe zum Beispiel ja dann den Luxus, sehr ignorant denken zu können, was manchmal wichtig ist, einfach um Fahrtentscheidungen oder irgendwo auch auf eine Vision zu bauen und sowas. Genau, aber gleichzeitig muss natürlich die Technologie dann auch da sein und auch passen und das auch Sinn machen natürlich, ja, weil nicht jede Fantasie oder Idee, die mir in den Kopf kommt, ist dann auch wirklich sinnvoll, wenn man sie technisch umsetzen möchte. Aber das finde ich das Spannende, ne? Deswegen finde ich auch dieses Organisationsthema so spannend, weil du brauchst beides, ne? Und deswegen auch cool,
dass ihr diesen
Ansatz ebenso habt.
Also mit der Größe. Wenn mich Leute fragen, was ich kann, dann so umorganisieren kann ich. Also wenn du einen neuen Manager bekommst, die machen erstmal eine Reorg. Also deswegen,
das ist eigentlich die geheime
Zutat. Aber Ende, wenn man auch gerade die fortschreitende Fachliteratur liest, auch so wie es wo es eben um Produktentwicklung geht, Organisation muss sich dem Produkt anpassen, der Architektur anpassen am Ende, damit es funktioniert. Und Das ist auch was, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ja mittlerweile sehr trendy, dass man Matrix-Organisationen baut, um die Hierarchie abzubauen, um quasi Experten in Teams so zusammenzusetzen, dass sie einen besseren Austausch haben, dass sie selbst organisiert sind. Also Agilität ist heutzutage auch nicht mehr zu hinterfragen. Die Frage ist, in welcher Ausprägung macht man es? Deswegen, wir haben eine Matrix-Organisation, wir haben Produktteams, also Teams haben keine Teamleiter mehr, die sind selbst organisiert aufgebaut, die haben dann immer 3 oder 4 Teams gemeinsam, haben eine Führungskraft. Deswegen habe ich auch glücklicherweise nicht 13 Teams, sondern ich habe 4 Führungskräfte, die sich um die 13 Teams kümmern. Das ist wahnsinnig wichtig, um eben diesen Bottom-up-Gedanken auch in die Plattform und alles mit reinzubekommen, weil nur ein selbstorganisiertes Team, das sich selbst damit auseinandersetzt, kann das effektiv wirklich die Ideen haben und das, aber müssen immer noch gesteuert werden. Also wenn ich die einfach laufen lasse, wie gesagt, dann kriege ich die kompliziertesten Lösungen und deswegen muss ich diesen Überblick haben.
Genau,
das,
weil nur du siehst das dann in der
Übersicht. Genau, weil wenn ich so meine Teams selber laufen lasse, ja, dann kommen viele coole Sachen raus, aber wenig kosteneffizientes Zeug und finde ich auch, was wirklich dann diesen endkunden Kundennutzen dann immer wieder reflektiert. Wir haben ein cooles grundsätzlich Konzept. Wir vereinen immer möglichst die Business-Sicht, die Produkt-Sicht, die eben bei uns eher aus den Bankbereichen kommen, die Business-Sicht, die auch eher aus den Bankbereichen kommt und die Technologie-Sicht probieren wir auch immer in der Leitung von den Teams oder den Subdomänen und Domänen zusammenzusetzen, um eben den Change und die Initiativen, die wir bauen, immer da zu kombinieren, quasi in der Ideation bereits alle 3 Teile schon zu bedenken und nicht, dass irgendwie Product hat eine Idee, wir wollen jetzt hier ein neues Konto anbieten, sagt das niemanden und irgendwann heißt bei Tech kommt ein Ticket an, jetzt baut das mal und die haben keine Ahnung, worum es geht. Und Business sitzt dann da so, Moment mal, das rechnet sich gar nicht, sondern in der Ideation, in der Planung muss das schon gemeinsam passieren. Und nur so kannst du effektiv Bottom-up machen. Aber am Ende in der Umsetzung, das hatte ich vorher auch ein bisschen angesprochen, um wirklich was umzusetzen, brauchst du die Vision und eben das Management und die Führung, die quasi das dann nimmt, was von Bottom-up kommt und auch daran glaubt. Und ich sag meinen Leuten immer, ihr könnt alle Ideen haben, solange ihr mich überzeugt, ist das absolut richtig. Ich hinterfrag's, ich bin kritisch. Gib mir auch am besten Optionen, weil wenn ihr mir nur sagt, das oder gar nicht, dann ist es eine 50-50-Entscheidung. Oder wenn ihr mir keine Option gibt, dann passiert das Schlimmste, was passieren kann, dann habe ich selber Ideen. Passt auf.
Ja, so schlimm ist das doch nicht.
Ja. Ja, also deswegen, ich vertraue meinen Leuten, dass sie die besten Ideen, die besten Lösungen haben für das, was wir bauen. Und genau das ist dann eben dieses Bottom-up, der unglaublich wichtig ist, damit ich dann top-down wirklich das umsetzen und auch die Kultur etablieren kann, dass eben so eine Plattform funktioniert. Und das ist wirklich das, was wir, glaube ich, gut umgesetzt haben mittlerweile in unserer Struktur, weil nur so kann eine Plattform funktionieren, wenn die Struktur das auch widerspiegelt.
Ja, ich finde es auch so, dieses moderne Führungsverständnis. Ne? Die Teams sind ja bewusst fokussiert in ihrem Scope, aber deswegen können und sollen sie auch gar nicht unbedingt, also natürlich über den Gartenzaun schauen ist wichtig, aber die haben nicht diesen Überblick. Und du musst schon schauen, dass ist ja nicht nur so, dass alles zusammenpasst am Ende, sondern auch irgendwo in der Taktung. Ne? Nicht, dass ein Team mit was fertig ist und das andere Team braucht noch 2 Jahre, bis es sein Teil zu der Gesamtlösung. Ne? Da hast du nicht viel von.
Können wir nochmal eine extra Folge hier zur Führung von Plattformen?
Nur Organisation. Oh, wir haben
tatsächlich und Musik drin.
Ne? Unternehmen mit 5.000 Leuten, davon sind fast 1.400 in Produktentwicklung oder IT involviert. Was
Haufen Leute,
viel ist. Früher, als ich angefangen habe, ganz ursprünglich, hatte die IT bei uns 50 Leute.
Wow. Ja, das wäre nämlich, also in die Richtung zielt auch meine nächste Frage. Das klingt ja erstmal so wie die Bilderbuch-Plattform-Journey eigentlich, wenn man sich das so anhört. Jetzt ist ja so eine Bank, hat eben auch gewisse Altlasten und dann zu sagen, hey, wir machen jetzt Kubernetes und alles geht auf Container, da haben auch die einen oder anderen ihre Schwierigkeiten mit, weil natürlich auch gewisse Workloads schon existieren und man dann so ein bisschen auf die, okay, das ist unsere Vision, so stellen wir uns das alles auch technologisch vor, aber man trifft dann auf die Realität und eben auch auf die Legacy-Welt, die schon dort ist. Wie seid ihr damit umgegangen und welchen Einfluss hatten auch diese bestehenden Systeme auf eure Plattformstrategie?
Wahnsinnig spannende Frage, weil unglaublich wichtig. Man kann keine Plattform entwickeln, auf der die Produkte nicht funktionieren. Und als wir angefangen haben, die selbstentwickelten Produkte, die haben damit super funktioniert. Die wurden auf Kubernetes bereits entwickelt. Deswegen war auch zum Beispiel, wir haben gerade eine große Cloud-Migration komplett hinter uns. 100% unseres Kundentraffic geht jetzt über AWS. Das war gar nicht so ein Kraftakt für die Applikationen, weil die waren schon da. Das heißt, da war wenig Legacy, vielleicht so ein paar Komponenten oder so. Aber im Großen und Ganzen ging das. Datenbanken kompliziert, Netzwerk, ja, aber das macht man. Jetzt wird es aber spannend, dann hast du eben Tools. Und das sind eben diese Enterprise-Applikationen, die auch unter mir liegen. Die wurden teilweise gebaut, da war ich im Kindergarten. Und die laufen immer noch. Das ist also, der gesamte Finanzsektor ist teilweise unglaublich modern, weil viel Geld drin steckt, aber teilweise wirklich hat uralte Dinge. Und ohne jetzt über Kernbankensysteme zu reden, die nochmal ihre eigene Welt sind, die teilweise noch, wenn du Glück hast, in C geschrieben sind, also Großteil in COBOL, die laufen auf Mainframes, die willst du gar nicht anfassen. Aber dann gibt's Applikationen, die können kein Single Sign-On, die kannst du nicht mit deinem Azure Entra oder so verbinden. Die können nicht containerisiert werden, also da kriegst du kein Docker-Image für, aber lohnt sich auch Großteil nicht. Die brauchst du am Ende, musst du trotzdem wieder eine Virtual Machine irgendwie bereitstellen oder eine EC2 und so. Und das ist dann auch ein Learning, das wir hatten, weil ursprünglich war unsere Idee SaaS first, wo es geht, wo es einen Anbieter anbietet für diese Applikation, wo nicht, Cloud-Plattformen dann quasi ist der richtige Weg. Aber dann ist uns auch irgendwann aufgefallen, wir müssen die gar nicht irgendwie ein Docker-Image packen und dann irgendwie auf Kubernetes ausrollen, weil das funktioniert nicht immer. Also nur ein Docker-Image zu haben, heißt nicht gleich, dass es mit Kubernetes funktioniert. Dann sind wir auch eben, das ist dieses Learning, das ich gesagt habe, was ist denn überhaupt das, was der Kunde, der Nutzer überhaupt braucht, in dem Fall unsere internen, die brauchen keine super Scalability für irgendwie ein internes Tool, das von 50 Leuten benutzt. Das kommt auf eine VM, die wird so klein dimensioniert, wie sie sein muss oder wie es geht, aber gleichzeitig so groß, wie sie sein muss. Und dann läuft das Ding, das schnurrt, das muss da irgendwie alle paar Monate muss das patchen. Und das war tatsächlich so eins der Learnings, wo wir gemerkt haben, hey, nicht alles braucht Kubernetes, nicht alles braucht eine schicke Cloud-Plattform. Hin und wieder brauchst du einfach eine VM, eine Firewall-Freischaltung und das wird funktionieren. Du brauchst so einen Applikationsmanager, der kümmert sich darum, dass das Ding funktioniert, dass das Ding gepatcht ist, dass das Ding erreichbar ist, dass es verfügbar ist, aber man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und das war tatsächlich ein Learning, das wir auch hatten, weil wenn man wieder vom Engineer anfängt, die wollen alles auf Kubernetes bauen, die wollen alles so cool bauen, wie es geht. Aber irgendwann haben wir einfach gemerkt, nee, lohnt sich nicht. Wir hatten dann so ein kleines VM-Team aufgebaut und dann haben wir gedacht, das ist temporär. Das brauchen wir gar nicht so lange. Das Team wird es immer geben, weil wir gelernt haben, diese Aufgabe wird nicht wegfallen.
Sind ja oft auch ganz andere Workloads, ne? Also die sind viel statischer, die haben gar nicht so diese schnellen Entwicklungszyklen, dass man sagt, das interne System muss ich jetzt 23 Mal im Jahr umbauen und verbessern, sondern das tut ja in der Regel seinen Job und kann dann da auch bleiben.
Und ich stelle auch eine große Konsistenz mit deiner Aussage vorher fest. Einfachheit, ja, so dass sie den Use Case erfüllt. Ne? Das ist ja da auch dann, ne? Einfach simpel, Occam's Razor-artig, ja, die einfachste Lösung zählt dann.
Absolut, weil das ist die Sache. So, wir haben eine Applikation, die ist von einem Dienstleister eingekauft, die aber eine sehr komplexe Aufgabe für uns auch im Banking erfüllt. Und haben wir gesagt, ja, wir wollen die auf Kubernetes gern ausrollen, weil das funktioniert bei uns am besten. Und dann haben die uns Images bereitgestellt. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass die mit Kubernetes funktionieren. Mhm. Dann stellt sich raus, ja, die kannst du zwar darauf machen, aber die läuft irgendwie gleichzeitig parallel mit 200 Pods. Was so absolut überdimensioniert ist. Und dann stellt sich heraus, ja, teilweise gibt es da Pods, die kannst du nicht killen. Die müssen in einer gewissen Reihenfolge abgeschalten werden, damit das Ding überhaupt funktioniert. So Leute, das ist halt nicht Cloud-Native.
Nicht wirklich.
Es funktioniert mit viel Engineering und Aufwand und wir haben auch unsere Plattform wieder drauf angepasst, aber das ist auch so im Nachhinein so, hey, Leute, hätte ich auch 50 VMs hinstellen können und dann läuft das Ding. Aber da muss man eben, wie gesagt, das ist eine fine line irgendwie, die man so laufen muss. Das ist so ein Drahtseilakt, den es einfach gibt. Wie funktioniert das? Es gibt auch Dienstleister, da lernst du so, hey, wenn da ist das dieser Dienstleister nicht der richtige auf Dauer. Und das müssen wir uns Banken, wenn wir auch über Regulatorik und wie wir funktionieren, uns auf Dauer immer wieder überlegen. Wir haben jetzt eine Liste intern aufgestellt für Legacy-Kriterien. Wann ist eine Anwendung Legacy, die eigentlich abgeschalten werden müsste? Und darauf sind solche Sachen. Wie können wir das ausrollen? Kann man das mit Kubernetes oder auf einer VM machen? Gibt es dafür eine SaaS-Lösung? Aber dann auch so Sachen wie, kann man die über Single Sign-On irgendwie anbinden oder ist das Benutzermanagement da furchtbar? Kann ich überhaupt kleinteilig die Rechte administrieren und solche Sachen? Das sind die Sachen, mit denen wir uns immer wieder mit den Legacy-Sachen auseinandersetzen. Da ist Kubernetes das letzte Problem. Also erstmal, so, wie melde ich mich da überhaupt an? Und dann kriegst du irgendwelche Sachen, da kriegst du noch irgendwie ein Username, den du irgendwie manuell erstellen musst, mit einem irgendwie sechsstelligen Passwort wollen die dir anbieten, dann sagst du, das können wir halt nicht. Das widerspricht gegen alle Vorgaben, die wir haben. Und das ist wirklich, das sind die richtigen Legacy-Cases. Und dafür eine Plattform zu bauen, das ist die Herausforderung. Kubernetes vielleicht. Das ist die Herausforderung. Wir haben es gefunden. Wie gesagt, die Einfachheit der Plattform hilft dann am Ende.
Mhm. Okay, das heißt einfach, jetzt nochmal so in meinen Worten, ne, ihr betrachtet schon diese unterschiedlichen Use Cases. Ihr habt einen Großteil insbesondere der selbstgebauten Applikationen, den ihr auf Kubernetes betreibt. Aber wenn halt Use Cases da sind, die eigentlich eine andere Landschaft brauchen, dann berücksichtigt ihr das entsprechend auch. Und das hat euch auch geholfen, dann diese Migration wirklich auch zu 100% umsetzen zu können und nicht zu blockieren.
Wir haben letztes Jahr genau deswegen erfolgreich unser Data Center abstellen können, weil wir mehr oder weniger es geschafft haben, Lift and Shift Applikationen einfach umzuziehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben genug Applikationen, wir können auch Sachen loswerden. Genau deswegen, weil wir jetzt über die Plattform auch merken, wo sind Technologien veraltet und dann können wir sie loswerden. Und
ist ja auch einmal so ein Durchkämmen durchs Portfolio, ne, dadurch dann, ja.
Genau. Und deswegen, Hersteller beware. Man muss anpassen, weil tatsächlich früher hat das funktioniert, dass man seine Technologie ewig lang hat gleich laufen lassen, aber irgendwann kommt ist auch gut.
Ja, ja. Genau, ja, also ich möchte mal auf das Thema Souveränität kommen. Ja, da sprechen wir ja gerade viel, beschäftigen wir uns viel schon immer eigentlich auch, aber es ist ja auch jetzt durch bekannte Umstände ja sehr en vogue. Gibt es auch Regulatorik zu, ne, DORA und so weiter. Für Banken speziell. Aber ich möchte nochmal auf diesen Fall auch eingehen, bevor ich darauf komme, wie geht ihr damit um und was baut ihr konkret auf? Weil ich finde gerade diese Idee, einfache Technologie zu nutzen, ist da das Spannende auch. Ne? Weil, ich meine, es gibt ja so Brot- und Butter-Infrastruktur. Du hast Datenbanken ja auch schon genannt als Beispiel, Storage-Netzwerk natürlich. Kubernetes ist da auch, denke ich, eine wichtige Technologie. Und und gleichzeitig hast du von eurem vorherigen Anbieter gesprochen, wo ihr eher den Login gespürt habt. Mhm. Vielleicht kannst du dann mal so einen Blick auf die Technologie werfen. Was macht ihr da oder worauf schaut ihr da, um das Thema Souveränität auch huldigen?
Also hat man gemerkt, also wir waren beide auch auf dem AWS Summit und das war das Thema, das da wirklich voran war. Zum einen, weil die Cloud-Anbieter, die Hyperscaler merken, ohne Souveränität können sie irgendwann nicht mehr verkaufen. Mhm. Und ich habe bei meinem Vortrag auf dem AWS oder Summit auch gesagt, man kann nur All-In in der Cloud sein, wenn man weiß, wie man wieder rauskommt. Mhm. Und ganz lange hatten wir das Problem, Exit-Strategien. Und auf dem Papier da, hast du Papier produziert, das war ja kein Problem. Schreibst, da hast du irgendwie ein Template, das füllst du aus und gut ist. Es gab es aber tatsächlich neulich, vor ein paar Jahren, gab es eine Situation, die hat nicht zwingend die Bankenwelt, aber tatsächlich die Gemeinden, Kommunen, öffentlichen Sektor wahnsinnig gechallenged. Das war, dass Russland in der Ukraine eingefallen ist und plötzlich hatten alle Kaspersky auf den Rechnern. Und dann wird Russland sanktioniert. Wie wirst du jetzt deinen Antivirus los, der auf jedem Rechner Kernel-Level-Access hat? Das ist tatsächlich das Spannende. Cloud, Trump. Klar, auch spannende Frage, aber der Auslöser war nicht mal zwingend das. Und deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, wenn ich mit Leuten rede, ist das USA-Bashing? Geht es da nur irgendwie, dass wir Trump nicht mögen? So, nee, tatsächlich, das ist gar nicht der Auslöser. Das ist nur eine Ausprägung des eigentlichen Problems, das daher kommt, dass unsere Welt volatiler wurde. Dass wir eben nicht mehr diese Stabilität haben und das sich in Technologie widerspiegeln muss. Und wir hatten Glück, würde ich sagen, dass wir relativ früh auf den Kubernetes-Zug aufgesprungen sind, weil Kubernetes war am Ende die Technologie, die es uns ermöglicht, Agnostik aufzubauen. Also ich sage immer nicht, wir sind nicht Multicloud, wir sind nicht irgendwie Hybrid, wir wollen agnostisch sein, dass wir quasi die Cloud, der Hyperscaler, der drunter liegt, können wir austauschen. Solange ich entweder eine API bekomme, irgendwie einen Elastic Kubernetes Service, den ich da drunter bekomme, jeder große Cloud-Anbieter gibt mir den, aber auch europäische neuere Cloud-Anbieter, die Challenger, die müssen das jetzt auch aufbauen. Weil nur so funktioniert das am Ende. Das ist mein Vorteil in der Cloud. Ich kann elastisch Kubernetes skalieren lassen. Klar, ich kann jetzt auch anfangen, das alles auf Mainframe selber auszurollen, aber dann verliere ich irgendwann meinen Vorteil durch Kubernetes, den ich durch die Kosten, durch die Scalability habe. Und da war Kubernetes tatsächlich als Grundlage für uns natürlich super. Dann gibt es natürlich die anderen Fragen, so, ja, was mache ich jetzt mit meinen VMs? Unsere VMs laufen jetzt erstmal auf EC2. Das ist jetzt grundsätzlich mal, so funktioniert das halt bei AWS. Das ist aber gar nicht so schwer, am Ende umzubauen. Da muss man sich überlegen, die Fragen über Betriebssysteme stellen. Also läuft das auf Windows, läuft das auf Linux und solche Sachen. Das sind ja die Fragen, die du dir stellen musst am Ende. Aber grundsätzlich, wie gesagt, du musst erstmal von dem, was musst du liefern, wie läuft das? Und dann find die Technologie, die dich halt nicht im Vendor einschließt.
Eine gewisse Abhängigkeit gehst du ja immer ein, allein schon durch Datengravität sozusagen. Die Daten liegen irgendwo und müssen erstmal auch transferiert werden. Ich finde, so recht klar ist, je mehr Commodity ein Service ist, also wenn wir von IaaS sprechen, desto leichter kommst du auch wieder raus natürlich, ne, weil es vergleichbarer ist. Und je spezialisierter du hoch in den Stack gehst sozusagen, also irgendwelche speziellen Tools für Spezialzwecke, ja, dann die es halt nur bei einem Anbieter gibt, desto mehr lockst du halt in. Aber vielleicht ist es dann auch bewusster, weil es anwendungsnäher ist. Ne? Deswegen, also ist auch ein bisschen das Thema runterzukochen auch, weil ne, nicht alles, was ich an Service nutze, heißt dann auch, dass ich da völlig hilflos dann ausgeliefert bin.
Ja, absolut. Also auch spannender Faktor, also wieder als Unternehmen muss man immer abwägen zwischen Risiken, Nutzen, aber auch dann eben Kosten. Ich könnte, wenn wir unsere gesamte Cloud-native Entwicklung mehr oder weniger auf Lambda fahren, auf AWS, das kann ich billiger machen. Das skaliert eventuell auch schneller und hat potenziell weniger Komplexität. Mhm. Aber der Umbau davon ist viel, viel schwerer, aus Lambda rauszukommen. Niemand bietet mir sonst Lambda an am Ende. Mhm. Klar, es ist Python, das ist leicht zu entwickeln. Aber mit Kubernetes habe ich den Vorteil, ich kann quasi den Hyperscaler austauschen und die Plattform bleibt gleich. Mhm. Wenn ich mit Lambda den Anbieter auswechsle, muss ich die ganze Plattform neu bauen. Und das sind so die Überlegungen. Es ist nicht eventuell zwingend die kosteneffizienteste Lösung, aber eventuell ist die Souveränität im Risiko, dass es mir spart. Und da sind wir Banken super drin. Mhm. Risiken quasi geldmäßig auch aufzurechnen, weil viele Unternehmen haben ein gewisses Risikobewusstsein, aber wir Banken müssen das machen, aus der Regulatorik raus. Alles ist Geld für uns. Das ist die einzige Ressource, die effektiv existiert. Und ein Risiko ist am Ende auch nur eine andere Ausprägung von Geld, das wir hypothetisch ausgeben müssen. Und am Ende kann es sich deswegen lohnen, solche technischen Entscheidungen zu treffen für diese Souveränität, für die Agnostik, dass wir eben das Risiko mindern, da einen Vendor-Login zu haben, weil wenn wir am Ende bei Amazon raus müssten oder bei Google oder bei Microsoft, die Umbauaktion und den Aufwand, den wir dann haben, das ist dann, was richtig Geld kostet. Da brauche ich dann externe, habe ich dann alle Vorletter, irgendwie Consultants drin. Deswegen kommst du nicht mehr raus. Und deswegen jetzt investieren, richtige Plattform bauen und dann kannst du hingehen, wo du willst am Ende.
Ja. Also ich fand das auch so einen genialen strategischen Zug von Google damals, da das Kubernetes rauszugeben, weil sie ja damit auch genau diese natürlichen Logins von AWS brechen konnten. Ne? Die waren ja sehr weit vorausgesegelt. Und das war absehbar irgendwie aus Gründen. Ne? Also die Integration hat natürlich auch immer mehr Login erzeugt. Aber dann, zack, kommt Kubernetes. Ja? Und diese Weitsicht finde ich total beachtenswert.
Also hat den Markt richtig aufgewirbelt, aber wirklich auch den Engineers nochmal viel mehr Möglichkeiten eben, deswegen cloud-nativ zu arbeiten.
Ja, und es war halt so ein Treffer an der Stelle, diese Flexibilität und damit halt auch wieder eine Chance zu haben, in dem Markt jetzt für Google selbst auch von der Cloud her gesehen einzudringen. Ne? Und dann als der, und das hat der Erfolg gehabt soweit. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, faszinierend.
Gut, ein obligatorisches Thema haben wir hier noch auf unserer Agenda, was natürlich nicht fehlen darf in dem Gespräch. Und ich bin auch ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil ihr ja schon recht vorne dabei seid in eurer Plattform-Story, aber wie geht ihr um mit dem Thema KI? Welche Rolle spielt das im Kontext Cloud, im Kontext Plattform? Hast du ein paar Stories für uns, wie ihr da drauf schaut?
Ja, also wir hatten es ja ein bisschen im Vorgespräch angesprochen. Ich glaube, KI auf der Skala, wie sie jetzt kommt, funktioniert nur, weil wir die Cloud-Transformation der IT-Welt allgemein so durchgeführt haben, wie sie über Corona, über die letzten 5 Jahre stattgefunden hat. Die Rechenleistung, die wir benötigen, die Angebote, das geht ohne Cloud nicht. Deswegen, Cloud ist mittlerweile halt so ein Standardprodukt geworden. Das ist halt Infrastruktur, funktioniert über Cloud für die Großteil der Unternehmen. Es gibt noch so ein paar Nachzügler. Aber deswegen ist KI nur möglich wegen Cloud. Und die Sache mit KI ist, hatte ich ja vorher auch gesagt, das Spannende ist halt, weil es beim Endnutzer ankommt. Das macht das Leben des Endnutzers so viel einfacher bei so vielen Use Cases. Cloud hast du am Ende für Storage gemerkt. Ja, cool, ich kann meine Daten irgendwo im Backup bei OneDrive ablegen. Schön, aber das ändert jetzt nicht mein Leben Tag für Tag. Aber die KI, die hat wirklich Use Cases für viele Leute Tag für Tag. Man merkt auch gleichzeitig, man sucht auch hin und wieder noch die Use Cases. Sie funktioniert nicht überall. Ich bin da jetzt nicht ein super Skeptiker, aber ich bin jetzt auch nicht der, der gesagt hat, ich muss für alles KI benutzen. Wir haben tatsächlich für uns als DKB, die Kunden werden es vielleicht wissen, aber vielleicht auch nicht. Wir haben den größten Hebel gefunden mit einem AI-Agent am Ende für die Kunden, der aber gar nicht so in-your-face-AI-Agent ist, wie ganz viele das gemacht haben mit irgendwie einem kleinen Avatar oder so in unsere Kunden. Customer Research hat gezeigt, die Leute nervt das eher. Hm. Wenn du AI implementierst, das sollte seamless sein, das sollte quasi auch die Experience verbessern, aber es muss die Möglichkeit geben, dass es mehr oder weniger gar keinen Einfluss auf deine Interaktion hat, sondern nur, dass deine Experience halt besser wird. Deswegen haben wir unsere Untersuche, das merkt man dann, da sind immer so kleine Sterne dran, das ist so das KI-Symbol. Du suchst irgendwas auf unserer Website, kannst du einfach wie eine Konversation als Frage eingeben und dann kannst du fragen, was ist das beste Konto für meinen Fall? Also eins unserer liebsten Beispiele ist immer so, oh, ich bin Moslem, Zinsen sind für mich nicht so okay, was ist das beste Angebot, das ihr habt? Und das können wir dann auch beantworten und die KI ist darin gut. Und das war so der beste Hebel, den wir hatten, weil bei 5,5 Millionen bis 6 Millionen Kunden, da kannst du wirklich sparen, oder Effizienz gewinnen, weil das am Ende reduziert Anfragen auf unser Customer Support. Das heißt nicht, dass wir da Leute am Ende rauswerfen, sondern dass die Customer Support Leute ihre Qualität erhöhen können, weil weniger Anfragen kommen, die quasi überlasten. Dass man
schneller durchkommt auch.
Genau, dass man schneller durchkommt. Also darum geht es. Das ist ein Effizienz-Case. Das ist auch meine ganz effektive Meinung. Wir werden Jobs potenziell einsparen an ein paar Stellen, aber es ist ein Effizienz-Case, kein Personaleinsparungs-Case, sondern das Personal, das du hast, wird besser in dem, was du machst. Und du kannst die Qualität von dem steigern, was du machst. Meine Entwickler, meine Senior-Developer, die schreiben vielleicht noch 40% am Tag überhaupt Code. Und klar, die KI kann denen dabei helfen und das machen wir auch, zu entwickeln. Aber bei den 40%, dann sparst du davon 50 ein, dann bist du immer noch bei 20%, in die Code schreibst und der Rest sind Meetings, ist Architektur, ist Abstimmung, ist Ideation. Ganz viele solche Sachen. Und das macht die KI immer noch nicht. Und das wird sie auch nicht tun. Es ist am Ende nur ein Tool, das eben unsere Effizienz steigert. Und wir als Bank müssen uns damit halt auseinandersetzen. Für den Kunden, wie gesagt, unser Digital Agent, großes Thema. Aber auch intern. Unsere eigenen Prozesse können besser werden. Wir haben es geschafft, dass quasi gewisse Antragsstrecken sind. Aber gleichzeitig Datensicherheit und alles muss besser werden. Also das ist ganz wichtig. GDPR ist großes Thema. Deswegen viel Governance dahinter, viel auch intern mit Betriebsrat und solche Themen wahnsinnig wichtig, weil auch Persönlichkeitsrechte mit KI ist nicht immer gegeben. Deswegen haben wir unsere ganzen Vertragssituationen und darauf ausgelegt, an die Vorgaben, die wir haben, uns auszurichten, weil wir als Bank eben unter einer gewissen Lupe da sind. Und ja, wieder so eine tolle Antwort, so it depends, aber... Ja,
nee, aber das sind total viele Aspekte, da können wir noch...
Da können wir einen ganzen Podcast zu aufnehmen. Also. Den
ganzen Tag bestreiten. Ja. Leider haben wir die Zeit aber gar nicht mehr. Wir haben uns schon sehr ausgiebig bedient an der Zeit, die wir hatten. Deswegen, um so langsam zum Abschluss zu kommen, vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, wenn du so einen Wunsch frei hättest für die Cloud-Zukunft im Bankenbereich, was wäre der denn?
Das eine, was ich... seht es nicht mehr als neue Technologie an, es ist es nicht mehr. Also Technologie bewegt sich schnell, wir müssen es akzeptieren, dass es so ist, auch wenn Kollegen mich immer wieder darauf ansprechen, wie habt ihr das geschafft, amerikanische Cloud-Anbieter zu benutzen? Also, es ist am Ende eine Technologie, mit der man sich auseinandersetzen muss und nur wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man es lernen. Man darf es nicht betrachten, als wäre es giftig oder so. Vor 3 Jahren hatte ich mit Leuten darüber gesprochen, wie könnt ihr die SaaS-Anwendung hier benutzen, die ist doch bei Google, oder wie könnt ihr die SaaS-Anwendung bei Amazon benutzen, oder wie könnt ihr alles auf Amazon ausrollen? Das geht damit, wenn man sich damit tief auseinandersetzt. Und dann braucht man eben auch das Backoffice, das sich damit auseinandersetzt. Da muss ein Legal Department dahinter sein, da muss eine Compliance dahinter sein, da ein Datenschutz. Sie müssen diese Technologien verstehen. Und wir sind an einem Punkt, wir müssen es immer noch weiter hinterfragen, aber wir müssen einfach an einem Punkt sein, wo wir dieses Verständnis einfach über die gesamte Organisation darstellen. Und gerade für den Finanzsektor, wir müssen mutig sein, diese Technologien anzunehmen, weil hin und wieder sind wir im Finanzsektor einfach ein Öltanker. Wir bewegen uns wahnsinnig langsam. Aber Finanzsektor, ich will jetzt nicht darüber reden, dass wir armen Banken, sondern nee, wir haben das Geld, wir haben die Leute, wir haben die Möglichkeiten, diese Technologien einzusetzen. Und den Kunden, also wir als DKB, wir sind auf Privatkunden ausgelegt. Wir haben hauptsächlich Privatkundengeschäft oder wir haben ein riesiges Privatkundengeschäft. Wir machen kein Investmentbanking oder so. Wir sind auf die individuellen Leute angewiesen und denen ein Produkt zu liefern. Und wir können damit wirklich das Sparerlebnis und die Vorsorge von Leuten wirklich verbessern, indem wir die Technologien annehmen und dadurch einfach bessere Kundenerfahrungen kreieren. Das klingt jetzt so pathetisch, aber jetzt Banken, jeder Mensch, mehr oder weniger in Deutschland, braucht irgendwie ein Konto für alles. Also und das ist wirklich die Herausforderung, dass wir die Technologie nutzen, das so gut wie möglich zu machen. Das wünsche ich mir von allen Banken. Cloud ist nichts Neues mehr. KI kommt, setzt euch mit auseinander.
Du hast ja auch so schön gesagt, Banken können ja Risiken managen und letztendlich ist es ja immer einfach ein Bündel von Risiken, das ich dann halt betrachten muss. Auch die Souveränität kann ich ja so betrachten.
Genau. Und alles dahinter ist ein Risiko, aber wieder, fangt damit an. Was braucht der Kunde? Was ist das Wichtige für den Kunden? Ist Datenschutz für den Kunden wichtig? Dann setzt euch damit auseinander, dass ihr es umsetzen könnt, aber es geht. Ja. Aber denkt immer daran, Outcome, nicht Output.
Ja, cool, danke dir. So, eine Pflichtaufgabe haben wir noch auf jeden Fall, und zwar unsere Staffelfrage von Nicolas von Red Hat aus der letzten Folge zum Thema Plattform. Also wollte von dir wissen, ohne es zu wissen, wie können wir es in der IT schaffen, uns wieder mehr zu spezialisieren und fokussieren? Also es geht in Richtung dieses Cognitive Loads. Es gibt ja diese riesige Bandbreite von Themen, wir haben viele angesprochen, die Architektur aufbauen, Security, Green, Souveränität, ja, einen ganzen Haufen Aspekte, die dann auf ein Team einprasseln. Wie können wir da dran gehen, dass wir das für den Einzelnen wieder Fokus ermöglichen auf seine eigentliche Arbeit?
Ja. Spannend. Also das war eben das, was ich auch vorher mit unserer Plattformorganisation angesprochen habe. Ich glaube, was wichtig ist, dass sich Teams auf ihre Produkte spezialisieren, dass wirklich Teams sich mit ihrem Produkt auseinandersetzen, damit sie eine Expertise aufbauen können. Ich stelle nicht mehr einen SRE oder einen Cloud-Engineer oder einen DevOps ein, der muss alles können, sondern ich will nach Möglichkeit Leute haben, die eine Spezialität haben. Die sollen diese Spezialität auch wechseln dürfen. Also ich habe einen, dann stelle ich einen ein, der kann Secrets Management, super, dann macht er als nächstes GitOps, dann macht er als nächstes Observability, das ist okay. Und das ist auch wichtig für die Engineers tatsächlich, viele wollen das auch, aber gleichzeitig in den Produktteams eine Spezialisierung herzustellen, ist wichtig, das ist ein Investment in die Teams, aber das Investment lohnt sich wieder, weil beim Kunden soll das gar nicht mehr ankommen. Also genau die Sache, mir ist das wichtig, dass der Kunde diese Cognitive Load reduziert. Mhm. Und in den Teams müssen wir dann auch diese Organisation so halten können, dass sich ein Team auch spezialisieren kann, aber nicht Single Purpose wird. Das ist, und das kommt aus meinen Augen wieder aus Management, aber wir sind auf einem guten Weg dahin, auch wenn wir über KI reden und so. Ja, durch das die nervigen Tasks weniger werden, durch KI-Einsatz und alles, schaffen wir es, dass diese Spezialisierung, auch die Qualität in den einzelnen Themen wieder besser wird. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber muss ich immer wieder damit challengen. Macht mein Team gerade alles? Nee. Und vielleicht soll ich mal mein Team wieder kleiner bauen. Vielleicht muss es doch wieder agiler werden und spezialisierter.
Es gibt ja auch diesen Ansatz, Internal Developer Platforms aufzubauen, wo man dann ja auch vieles zusammenfügen kann von diesen Aspekten aus spezialisierten Teams dann in einer Plattform. Ja. Ja, und natürlich wollen wir auch von dir wissen, welche Frage du an unseren nächsten Podcast-Gast hast.
Ja, also habe ich tatsächlich lange überlegt, was ist eine Frage, vielleicht auch ein bisschen provokant zu sein, gerade bei euch als jemand, der bei Cloud-Transformation hilft. Was auch wir auf der KubeCon immer wieder mitbekommen haben, es gibt so einzelne Ausbrecher, die sich tatsächlich wieder wegbewegen wollen von der Cloud. Mhm. Cloud-nativ muss man ja nicht zwingend in der Cloud machen. Die Technologien funktionieren auch im Datacenter. Gibt es diese Bewegung weg von der Cloud tatsächlich? Ist das eine ernstzunehmende Sache, womit sich Leute auseinandersetzen? Aber gleichzeitig auch, ist das überhaupt sinnvoll? Oder ist tatsächlich etwas, worüber uns wir alle mehr Gedanken machen sollen? Widerspricht ein bisschen dem, was ich bisher natürlich auch viel geredet habe, aber dieses wieder challengen, warum machen wir Cloud eigentlich und sollten wir wieder weggehen davon, ist vielleicht doch die Lösung für die Souveränität, für die Compliance und Sicherheit am Ende doch wieder nicht Cloud zu machen. Das ist was mich wirklich mal interessieren würde.
Ja, super spannende Frage auch und auch wichtig halt nicht immer nur weiterzurennen, sondern auch immer den Kopf zu heben und zu gucken, laufe ich noch in die richtige Richtung. Ne?
Ja.
Ja, super. Mensch, Christoph, herzlichen Dank erstmal, ja, dass du den Weg nach Frankfurt auf dich genommen hast und für unser tolles Gespräch heute und die Zeit. Wo kann man dich demnächst live treffen? Hast du schon was geplant?
Wir natürlich von der DKB sind auf verschiedenen Messen immer wieder unterwegs. Gerade wenn es um Cloud-Plattformen geht, sind wir dabei. Wir freuen uns wahrscheinlich auch bei euch dann auf der Hausmesse dabei zu sein,
nach Möglichkeit. Dass wir euch begrüßen dürfen.
Genau, wir sind
am 18. September.
Genau, gebe ich immer gerne die Möglichkeit. Meine Mitarbeiter sind wahnsinnig aktiv, wenn es jetzt um Messen geht, gerade im Bereich Berlin, aber auch in Frankfurt sind wir viel unterwegs. Ich kann gar nicht alles aufzählen, wo sie immer wieder sind. Gleichzeitig, wir sind auf AWS-Messen häufig vertreten. Wir werden wahrscheinlich im Dezember auch in Vegas dabei sein und natürlich nächstes Jahr auch wieder auf dem AWS-Summit hier in Deutschland, wahrscheinlich in Hamburg, glaube ich, wieder. Freuen wir uns drauf, auch wenn Leute interessiert sind, freuen uns auch auf LinkedIn, Fragen zu stellen. Der Austausch zwischen uns, Banken, aber auch anderen Technologieunternehmen, wir sehen uns tatsächlich auch als Bank trotzdem als Technologieunternehmen, da sind wir nicht Konkurrenten, da sind wir Kollegen und ich glaube, das bringt uns am Ende weiter.
Ja, super. Also super, danke dir.
Sehr schön, ja, vielen Dank.
Ja, und an euch da draußen. Danke an euch. Ja, das schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert gerne auch im Nachgang noch. Folgt uns auf LinkedIn oder auf YouTube, unserem Kanal, für die nächsten Folgen von Plattform Stories. Und damit sind wir mit leichtem Überzug für heute fertig. Danke fürs Zuhören und bis bald.